Von Popstars zum DJ zur eigenen Tanzschule, was kann er eigentlich nicht? Hi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Spivey's Tea Talk. Setzt euch zurück, macht euch einen Tee oder macht euch vorher einen Tee und dann setzt euch zurück und hört diese Folge, Leute, denn ich habe endlich wieder einen Gast und ich freue mich wahnsinnig, dass er sich die Zeit genommen hat und dass wir vielleicht, vor allen Dingen, dass wir beide endlich gemeinsam die Zeit gefunden haben, diesen Podcast aufzunehmen. Denn ich habe heute jemanden zu Gast, dem ich meiner tänzerischen Laufbahn auch einiges zu verdanken habe, dem ich in der tänzerischen Laufbahn und auch ja, in der Selbstständigkeit gut gepusht hat. Wir hatten halt unsere Höhen und auch unsere Tiefen, wir hatten auch unsere Auseinandersetzungen, wir haben auch gemeinsam mal was veranstaltet und uns auch wieder getrennt, aber Kontakt reißt halt nie ab und ich bin mega froh, dass the Landlord himself, Reik Landgraf, a.k.a. Reik Preetz, zu Gast ist. Also herzlich willkommen, Reik. Vielen Dank.
Sehr gerne. Hi, Steven. Ich bin sehr glücklich, dabei zu sein. Vielen Dank für deine vor allen Dingen netten Worte am Anfang. Ich freue mich mega über die Einladung zu deinem Podcast und ich bin gespannt, worauf wir hier gerade so gleich eingehen werden.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, nur mal ganz kurz vorweg, alle Leute, die das zuhören, die aus dem Tanzen kommen, ja, viele werden dich und mich kennen. Viele aus unserem Netzwerk sind wahrscheinlich auch super neugierig, was wir zu erzählen haben, weil da sind echt ein paar coole Stories. Aus den letzten 10, 12, 13 Jahren bestimmt. Und alle anderen, die uns jetzt nicht kennen, könnt natürlich genau an dieser Stelle in den Shownotes gucken. Da sind die Accounts von mir und von Reik verlinkt. Da gibt es auch ein paar Infos zu uns. Und da findet ihr ein paar Tanzvideos, ein paar Lachvideos, ein paar Sprechvideos, alles Mögliche ist dort zu finden. Also an dieser Stelle uns abonnieren, den Podcast abonnieren, dann verpasst ihr auch keine weitere Folge. Und ich glaube, die Folge ist ganz, ganz interessant für Leute, die, klar, erstmal die Neugierigen, die uns kennen, keine Frage, und die, die uns nicht kennen. Thema Motivation, Mindset ist auch voll das Thema, bin ich mir hundertprozentig sicher, weil du einfach ein Macher bist, Reik. Und Durchhaltevermögen bei dir natürlich auch so ein richtiges Ding ist, was du bewiesen hast und dass es auch für Leute einfach interessant ist, die jetzt vielleicht auch nicht aus dem Tanzen kommen, aber die einfach ein bisschen motiviert werden wollen, durchzuziehen und weiterzumachen. Deswegen, Reik, lass uns, bevor wir so thematisch einsteigen, erinnerst du dich an unser erstes Treffen?
Tatsächlich erinnere ich mich nicht an unser erstes Treffen. Doch, warte, ich erinnere mich an ein erstes Treffen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das gleiche erste Treffen
ist. Ich bin gespannt. Hau raus.
Mein erstes Treffen war, ich habe eine Party geschmissen in Hannover. Das war so 2, 3 Jahre, nachdem ich mit dem DJing begonnen habe. Und habe eine Party im Gelbe Seitenclub in Hannover geschmissen. Relativ kleiner Laden damals gewesen. Und dann, wie das bei Tänzern so ist oder Tänzerinnen so ist, wir unterstützen uns. Und war mir dann irgendwie schon sicher, ein paar Leute kommen an den Start. Und dann war Daniel nach seiner frisch gegründeten Who Cares-Gruppe mit seinen Leuten halt zu Besuch oder am Club vorbeigegangen. Und dann war halt so ein Dude dabei, den ich nicht kannte. Normalerweise kannte ich schon die meisten der Tänzerinnen und Tänzer, die dabei waren, aber dich kannte ich einfach noch nicht. Ich dachte, hä, wer ist der Typ? Und ja, das war so meine erste Begegnung mit dir.
Bei mir war es, um den Ball zurückzuspielen, ich weiß es nicht, ob es auch der Abend war. Ich habe nur gesehen, du hattest deine Plattentasche und warst auf dem Weg zum Club oder ne? Und ich war mit Daniel, ich glaube Philipp und Larry, Grüße gehen raus an die Jungs, Daniel kommt auch demnächst in den Podcast übrigens. Wir haben vorgesoffen und du bist arbeiten gegangen. Das war der Unterschied. Ne? Einer verdient Geld und einer gibt Geld aus. Da war schon das erste Ding. Und klar, du kanntest mich halt nicht, weil ich halt spät in die Tanzszene eingestiegen bin und ich habe dich auf der ersten Meisterschaft 2006, wo ich getanzt habe, auf der Norddeutschen, oder war es die Deutsche? Ich glaube, es war die Norddeutsche in Nordenham, wo du mit MTS getanzt hattest. Mhm. Da habe ich das erstmal wahrgenommen, wegen deiner Frisur auch.
Die Frise war es.
Leute, guckt euch mal bitte rein. Gebt mal bitte Reik Preetz ein, 2007, bei Google. Und dann macht ihr bitte einen Screenshot davon und schickt mir das und Reik, dann wissen wir, dass ihr die Folge schon die ersten 4 Minuten 44 gehört habt.
Aber fängt direkt mit Reik.
und das war ja auch die Zeit von Popstars, korrekt?
2007, also ein Stück später.
2007,
Mit Popstars, oder es war das Jahr 2007, wo das eigentlich so sehr aktuell war und ich glaube, vorab haben wir uns halt irgendwie kennengelernt.
Ja.
Also meine DJ-Karriere war so 2004, begann das Ganze und dann, denke ich mal, war das so 2006 oder irgendwie sowas in der Art.
Ja, das war so ein bisschen vor unserer Zeit, genau. Und wir hatten, klar, man kannte sich dann, aber man ist sich irgendwie, ja, hier und da über den Weg gelaufen, aber wir hatten noch nicht so viel zu tun. Deswegen, du, vielleicht spielen wir nochmal den Ball zurück, nochmal ganz kurz. Was hast du vor deiner DJ-Karriere gemacht? Warum hast du angefangen zu DJen? Und jetzt nochmal ganz kurz, Popstars, wie die Leute alle unter 25. Ich glaube, oder wir glauben, ihr wisst nicht, was das ist. Das war eine Castingshow. Ihr könnt ja gerne mal googeln. Die war auch, das war ein fettes Ding damals, muss man schon sagen, auf ProSieben,
Ja,
oder nicht?
die Show war enorm, vor allem von der Ausstrahlungszeit, die man so hatte, diese Präsenz im TV war schon ziemlich krass
Ja.
zu der Zeit, ja.
Deswegen, lass uns noch mal ein paar Bälle zurückspielen. Was hast du vor DJing gemacht? Warum bist du da hingekommen? Und warum hast du angefangen zu tanzen? Und vielleicht noch mal so ein paar Wörter über dich, bevor wir so in die echte Thematik einsteigen.
Ja. Okay, ich fange auch ein bisschen weiter vorne an, versuche das aber schnell so ein bisschen runterzubrechen. Ich war so mit 14 schon so der Erste in meiner Schule, der sich so ein bisschen für andere Sachen als nur Basketball und Fußballspielen interessiert hat, obwohl ich zu der Zeit ein totaler Fußballjunge war. Und dann gab es so die ersten Schulpartys, die da irgendwie veranstaltet wurden und Abschlusspartys. Und ich war damals schon so total darin interessiert, irgendwie diese Abschlussparty mit zu organisieren. Und dann wurde dort halt eben auch irgendwie ein DJ gesucht. Und dann war das so der erste Berührungspunkt mit Musik. Dort irgendwie die Musik auszuwählen für diese ganzen Partys. Und zu der Zeit habe ich aber parallel schon angefangen mit dem Tanzen. Und das war halt auch das Hip-Hop-Tanzen, beziehungsweise Choreografie-Hip-Hop-Tanzen, was damals so irgendwie ne, mit diesem R&B-Zeugs irgendwie so verbunden war. Und ich habe dann aber damals noch einen Tänzer kennengelernt, der auch bei mir mit mir zusammengetanzt hat, der sich ein bisschen in einem anderen Genre bewegt hat, nämlich dem Rap. Und da das Thema Plattenspieler, Rap, Beats und so weiter total präsent waren. Und mit dem bin ich dann eigentlich mehr oder weniger viel unterwegs gewesen, so ein bisschen in der Wedemark, in diesem Bereich in der Nähe von Hannover, so ein Wohngebiet. Und dort haben wir in der Wedemark dann so DJ Underground Hip-Hop Partys und Jams in so einem kleinen Garagending, so typisch wie geschmissen und haben da zusammengesessen. Der eine hat irgendwie gedJed, der andere hat gerappt und der nächste hat, keine Ahnung, da rumgechillt. Und das war so mit 14, 15 so die Bewegung mit dem oder die Berührung mit dem DJen
Ja.
parallel zum Tanzen und war halt total Hip-Hop, ne? Also total in diesem Rap, Afro-Ra, Royce da 5'9 Zeugs von früher dabei und das ist ein bisschen konträr zum Tanzen gegangen, aber es hat sich eigentlich ganz gut unterstützt. Dann gab es ein Jugendzentrum in Hannover, das kennst du auch, in Döhren, wo dann halt irgendwie das Thema Breaking und Rap auch ganz groß war. Grüße
Das
gehen raus an,
Jugendzentrum überhaupt, ne?
genau, das Grüße gehen raus an Aso und Turgay und mit denen haben wir damals ja dann auch schon so die ersten Kontakte so in dieses Ganze, in diese urbane Szene bekommen. Und das waren so die ersten Berührungen mit dem DJen. Und dann nach der Schule, als ich damit fertig war mit meiner Schule, ich hatte dann schon relativ früh entschieden, dass ich gerne Tänzer werden möchte, beziehungsweise eigentlich auch, dass ich Tanzlehrer werden möchte. Und deswegen war DJen und Tanzen sehr lange parallel, aber ganz klar für mich immer so der Tänzerweg war das absolute Goal und Ziel. Das habe ich sehr
Aber
früh.
wusste, aber wusst, wo hast du das erkannt, dass du tanzen kannst, oder konntest du es gar nicht?
Ich habe tatsächlich nicht wirklich gewusst, dass ich tanzen konnte. Ich habe geglaubt, dass ich tanzen konnte und habe
Okay.
natürlich so meine ersten kleinen Erfolge in den Classes und in den Clubs, wo wir unterwegs waren oder in den Jams, halt so mit die ersten kleinen Recognizes gekriegt halt, ne? So die ersten Leute haben dich bemerkt und haben gemerkt, ey, du tanzt und das sieht cool aus und mach mal einen Headspin und dann erzählst du, okay, das ist was anderes, was ich mache und so weiter. Und tatsächlich habe ich dann aber schon, nachdem ich 2 Jahre getanzt habe, so die ersten Competitions im Choreografiebereich recht gut
Abgeräumt.
abgeräumt, kann man so sagen. Und da war mir schon klar, das muss schon ein bisschen was mit Talent zu tun haben. Aber das Größte war eigentlich, ich hatte unglaublich viel Spaß daran und habe das so beneidet, was mein Tanzlehrer damals gemacht hat. Ich fand das mega gut, was Grüße gehen raus an Martin und Rommelin. Die beiden haben mich damals trainiert, Tanzschule Amaro jetzt in Hannover und die waren tatsächlich total inspirierend für mich, weil sie diesen Lifestyle irgendwie gelebt haben, den ich unbedingt wollte. Und ich habe das dann mit 14 für mich entschieden, dass ich das auch will. Genau.
So früh schon, krass, Alter.
Ja,
Okay,
und dann
das wusste ich gar nicht.
bin ich raus aus der Schule. Das war, ich glaube, mit 16. Habe mein Fachabi dann irgendwie fertig gemacht und wusste aber schon, ich will kein Abi machen, weil ich will tanzen. Und dann gab es halt irgendwie die Diskussion mit den Eltern. Was machst du in deinem Leben? Und da ging es dann ums Thema Sicherheit, was man ja also immer auferlegt bekommt. sicher denken. Und dann habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht, bevor ich mich daran getraut habe, dann tatsächlich Tänzer zu werden. Und die Ausbildung war dann Friseur. Und als Friseur hast du auch aber mit Umständen, wenn du authentisch sein willst, die Neigung dazu, dir alles auszuprobieren, was da irgendwie geht. Und hatte deswegen eben auch ganz spannende Haare tatsächlich.
Ja, genau. Unterschreibe ich.
Und das war aber ganz lustig, weil ich in meinem Klamottenstil tatsächlich sehr, sehr Hip-Hop, Urban, 3XL, Sneaker, ja. Bum, bum, bum und Kopfbedeckung. Und ich war aber auch in meinem Friseursalon in meiner Ausbildung so der Einzige, der so rumgelaufen ist und durfte das tatsächlich. Musste halt aber immer gucken, dass es auch manchmal irgendwie in Schwarz irgendwie gekleidet ist. Ja, es war halt sehr konträr und es ging ganz spannend los eigentlich zu der Zeit. Und nach meiner Ausbildung dann, während ich dann aber auch parallel zur Ausbildung als DJ, dann haben wir uns ja kennengelernt, ne? Als Tanzlehrer schon zu der Zeit Kurse gegeben und in der Ausbildung weiter getanzt, gearbeitet als Friseur und dann war ich fertig und dann habe ich begonnen eigentlich meine Tänzerkarriere und mein Tänzerleben und parallel DJ-Leben auszuleben nach meiner Ausbildung.
Okay, krass. Also ich erinnere mich dran, als wir uns da irgendwie so die ersten Mal über die Wege gelaufen sind, man hat sich ein paar Mal gesehen und dann hat ja Popstars gestartet, da will ich gleich ein, zwei Fragen nochmal zustellen. Mhm. Dann warst du ja gefühlt wieder weg vom Fenster, weil du warst ja im Fernsehen präsent und hast da deine Karriere angekurbelt und warst ja so ein bisschen dann, für den Zeitraum mal ganz kurz, so ein bisschen unterm Radar.
Ja.
So hatte ich das wahrgenommen. Jetzt die Frage zu Popstars, also oder kurz nochmal zur Erklärung, für die Leute, die es nicht wissen. Popstars, Castingshow, in den ersten Staffeln haben die nur Sänger gesucht. Da kamen die No Angels zum Beispiel her. In der allerersten Staffel. Zweite Staffel war Broses. Dritte Staffel weiß ich nicht. Welche Staffel wart ihr? Fünfte?
Ja, genau.
Irgendwie so vierte, fünfte, sechste, ich weiß es nicht genau.
Es war schon, ich glaube, siebte. Ich tatsächlich irgendwie sechs, sieben oder so.
Okay,
waren
krass,
schon einiges vor uns, genau.
Und da wurden halt Sänger gecastet und Tänzer gecastet. Das war halt erstmalig, dass irgendwie fünf oder vier Sänger und auch als Gegenstück die fünf Tänzer dafür gecastet werden. Mhm. Und ich weiß noch, das war für die Tänzerszene einfach nur eine Bombe. Dass einfach ein Tänzer eine Plattform hat im Fernsehen, ja, Teil so ein großes Projekt zu sein. Mhm. Und jetzt kommt die Frage, der Fragen. Also wir haben ja als Hannoveraner oder ich als Nienburger das ja auch wahrgenommen. Aber wie kommst du als Hannoveraner, wie bist du da rangekommen? Wie haben die dich gefunden oder wie hast du dich beworben? Wie war das damals?
Tatsächlich war das schon sehr, sehr stresslastig. Also es gab einfach offene Castings, zu denen du fahren konntest.
Okay, krass. In Hannover auch?
Nee, tatsächlich nicht in Hannover, sondern ich glaube in Bremen, Berlin, Mannheim und irgendwas. Und ich habe tatsächlich von der Sendung sehr spät mitbekommen. Es lief dann schon die erste Sendung vom Casting. Und ich habe dann da erst mitbekommen, dass es diese Sendung überhaupt gibt und dass man dorthin gehen darf und war zu der Zeit aber in meiner Blase sehr erfolgreich und hätte mir das absolut zugetraut, da auch hinzugehen. Und dann gab es aber schon eine Audition, die war irgendwie in Bremen und da habe ich jemanden gekannt, der da getanzt hat und mitgemacht hat. Und ich habe gedacht, boah, den kennst du doch und der geht da auch hin, was willst du machen? Wo ist die nächste Audition? Und dann habe ich mir das im Internet angeschaut und dann war die nächste Audition einen Tag später, auf dem Samstag, in Mannheim. Wow. Und dann war für mich die spontane Entscheidung, was machst du? Ich habe mir kurz vorher ein Auto gekauft, mein erstes eigenes Auto. Das war so ein kleiner Suzuki Baleno. Also war ich tatsächlich total unabhängig und habe Freitagabend in der Tanzschule gesessen und habe mit zwei Kollegen von mir entschieden und die gefragt habt, ey, wollen wir da hinfahren? Habt ihr nicht Bock, da hinzufahren? Und die haben gesagt, ja, komm, lass machen. Und dann sind wir 5 Stunden später aufgestanden und nach Mannheim morgens um 2 mit dem Auto losgeballert. Das war so meine erste 5 Stunden Autofahrt von Hannover nach Mannheim zu dritt. Das war die größte Party, die wir haben konnten. Wir waren natürlich arschmüde, aber es war ein unglaublich spannender Weg dahin. Haben wir diese Audition gemacht und dann sind von uns dreien zwei dieser Teilnehmer eine Runde weitergekommen.
Wer war der andere?
Jan Kasten und
Alter, Jan Kasten, der hat bei uns auch mal eine Runde getanzt, Alter. Falls du das hörst, Jan Kasten.
Props gehen raus an dich.
Grüße gehen raus, Alter.
Und,
geil, ey.
Und auch Amaury, also ein ehemaliger Tänzer, mit dem ich lange zusammen getanzt habe, die sind in eine Runde weitergekommen. Und bei mir war das so, dass drei dieser Judges, die diese Pre-Audition da gemacht haben, waren halt drei, zwei davon haben sich für mich entschieden und einer war irgendwie straight dagegen, dass ich dabei bin.
Okay.
Und die anderen beiden haben das aber komplett nicht verstanden und dann stand es so, oh ja, welcher Platz geht noch rein, es gibt nur noch einen. Und dann gab es halt in der Jury jemanden, die Julie Denise aus Berlin.
Ja, kenn ich auch.
Grüße gehen nicht raus an dich, Julie, die dafür gesorgt hat und wirklich mit großer Überredungskunst, dass ich noch einen Platz vor den Live-Auditions dann bekommen habe, also die dann sozusagen im Fernsehen ausgestrahlt werden.
Ja, okay.
Und habe dann tatsächlich noch diesen Platz bekommen und war aber eigentlich schon raus, weil es hieß, es gibt keinen mehr und dann hat sie sich aber total eingesetzt und eigentlich kann ich das nur ihr verdanken, dass ich dann in dieser Show oder an dieser Show teilnehmen durfte. Und sweet. Dann gab es am selben Tag dann abends noch die Audition in Live sozusagen.
Mhm.
Die haben wir dann alle drei auch mitgemacht. Da habe ich dann zum Beispiel so Mitkandidaten wie Shorty und so schon auch in Mannheim kennengelernt.
Mhm.
Und dann hatte ich das Glück, dass ich als einziger von allen dreien genommen wurde, die dann in der Live-Audition dann irgendwie live von der Live-Jury dann sozusagen da mitgenommen wurden. Und dann sind wir am Ende des Tages wieder zurück nach Hannover, Samstagnacht. Dann waren wir irgendwie 2 Uhr nachts wieder zurück in Hannover. Und ich habe die beiden anderen rausgelassen und bin 3 Stunden später wieder zurück nach Mannheim, weil den Tag später die zweite Runde der Audition weiterging.
Alter, okay,
bin
krass.
Also wieder diese 5 Stunden mit meinem kleinen Suzuki diesmal alleine nach Mannheim gefahren. Auch mit so einem hardcore schlechten Gewissen, ne? Weil
ja,
am Ende des Tages.
Ja, deine Buddies nicht mitgekommen.
Meine Buddies mit einmal dann wieder doch nicht durften und ich dann und ich habe es dann irgendwie so trotzdem gemacht und ja, dann war das so ein kleiner, halbwegs erfolgreicher Start in das, was danach dann folgte.
Okay, krass. Crazy. Ich kriege hier richtige Popstars-Insights, Alter, von
Popstars
damals.
Popstars-Vibes.
Popstars-Vibes. Bei dir in der Tanzschule hängt ja auch so ein paar coole Popstars-Bilder noch. Also alle Leute aus Braunschweig und Umgebung und ihr habt noch keine Tanzschule, geht in die Tanzschule German Dance Art, da findet ihr noch Popstars-Bilder.
Yay! Ja, aber es gehört zu mir, sie müssen daher.
Gehört dazu,
das
absolut.
Gehört absolut zu mir. Also das ist vollkommen
absolut. War das zu der Zeitpunkt klar für dich irgendwie, boah, Alter, krass, jetzt geht's, ich meine, wie alt warst du da? Anfang 20?
Ja, das war 22, 23 in der Zeit.
War das für dich so zu der Zeit, boah krass, jetzt geht's ab, jetzt gehen wir auf Tour und jetzt ist mein Leben geritzt oder war das einfach nur so, ist es jetzt so ein Chapter im Leben und gut ist?
Tatsächlich war ich sehr, also ich bin durchweg von Anfang an, seitdem ich eigentlich mich so mit Sport beschäftige, ein sehr ehrgeizig und sehr motivierter Mensch. Und habe immer mich nicht so ganz mit dem zufrieden gegeben in der Situation, in der ich stecke. Und als ich dann in dieser Castingshow war, habe ich mich so von Etappe zu Etappe, das war 9 Monate Show, das muss man sich mal überlegen. Das war jetzt nicht irgendwie in einer Monat oder in 3 Shows abgeriegelt, sondern das waren einfach 9 Monate, die man dort irgendwie verbracht hat, immer so in größeren Intervallen, 2 Wochen hin, 1 Woche zurück, 4 Wochen hin, 2 Wochen wieder zurück und so weiter. Und das war halt sehr zeitintensiv und das hat sehr so dein Leben, was du gerade gelebt hast, in Frage
gestellt. Aus der Bahn geworfen.
Genau, auch in Frage gestellt. Und deswegen hat man mich in Hannover natürlich auch überhaupt nicht mehr wahrgenommen, weil ich habe vorher, wie gesagt, als Friseur gearbeitet und als Tanzlehrer und als DJ und mit einmal, bumm, war das Thema gegessen. Ich hatte zu der Zeit aber auch schon meine Freundin, Julia, mit der ich jetzt verheiratet bin und hatten damals dann aber auch schon, dann war ich auch für sie weg. Ich war aber auch komplett mit meiner Familie sozusagen nicht mehr 9 Monate irgendwie zusammen. Ich habe zu der Zeit auch mit meinem Bruder zusammen gelebt, in einer Wohnung, welche ich dann irgendwie während der Staffel aufgeben musste, weil ich auch kein Geld verdient habe zu der Zeit. Also, ne, du hast kein...
Ja,
genau.
Da wollte ich gerade fragen, du musst ja keine Zahlen, aber war das finanziell als Tänzer, als 22-Jähriger denn auch da, dass da was zurückgekommen ist oder war das so, ja, war es wie Taschengeld? Du musst ja keine Zahlen nennen, aber
also,
konnte man davon leben oder war das eher, nee, nice to have?
Nein, ich erzähle dir jetzt die Wahrheit und damit ist auch, das ist auch kein Problem.
Wahrheit.
Genau, ich nenne auch keine Zahl, aber wenn ich die Zahlen kenne, die du bei damals Got to Dance dann gehört hast und die du bei uns gehört hast, ist das Jahrhunderte davon entfernt, von was man leben kann. Also wir haben im Prinzip kein Geld bekommen dafür, dass wir da sind und konnten auch im Prinzip von nichts leben und mussten gucken, dass wir alles irgendwie so bestreiten, dass wir diese Show irgendwie machen konnten. Und auch im Nachgang, nachdem wir da gewonnen haben, ist da von der Show selber keinerlei großartiger ich sag auch nennenswerter Betrag gekommen, mit dem man hätte was machen können, sondern das, was die Show mit mir gemacht hat, ist, dass ich danach ganz, ganz viele Türen offen hatte.
Genau, genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja bei den meisten, ja leider Gottes, Fernsehshows, es öffnet einfach Türen und du musst einfach dann schlau sein und diese Türen halt mitnehmen. Am besten, auch wenn ich jetzt an die Got to Dance Zeit mit dir auch zurückdenke und oder allgemein alle Casting-Geschichten, man muss einfach diesen Hype nutzen und den einfach gut, gut damit arbeiten, damit du davon auch was rausziehst, ne?
Genau, und für mich, definitiv, für mich war klar.
Aber mit Anfang 20 weiß man das nicht.
Nee, ich habe natürlich, du warst auch gehypt, ne? Du warst auch, guck mal, jetzt hast du das erreicht und das ist ganz geil. Und ich glaube, dass man das in seiner Ausstrahlung und in dem, wie man lebt, nicht verstecken kann, weil das ist natürlich etwas, was sehr positiv ist. Und zu der Zeit habe ich mich mit Selbstreflexion und so und Selbstwahrnehmung zwar schon auseinandergesetzt, weil ich schon ein bisschen unterrichtet habe und so weiter, aber ich habe mich selbst noch nicht so wirklich viel beurteilt und oder beziehungsweise hinterfragt. Natürlich war ich dann auch, wie viele andere in dieser Show, eventuell auch das ein oder andere Mal unten oder oben drüber. Aber nichtsdestotrotz bin ich schon immer sehr realistisch gewesen und habe schon während der Show gemerkt, hey, pass auf, da passiert so vieles, was sehr unreal sich anfühlt. Also ich habe in der Show, ich bin halt auch so jemand, der nicht emotional aus sich rausbricht, wenn er was erzählt, sondern ich überlege mir meine Worte eigentlich immer sehr, sehr genau. Und das war eigentlich auch sehr konträr in dieser Show. Da ging es ja darum, dass du Emotionen zeigst und möglichst aus dem Herzen sprichst, damit das Quote bringt. Und ich war halt immer eigentlich das Gegenteil und sehr neutral und sehr bedacht. Und das hat mir tatsächlich viele Türen geöffnet, weil ich im Nachgang sofort angefangen habe, irgendwie zu arbeiten. Ne? Ich habe sofort Kontakte mit meinem DJ-Booker damals, Navid, Grüße gehen raus an dich. Der ist mein DJ-Management sozusagen gewesen. Der hat dann auch das Management für mich übernommen in Fragen Buchung als Tänzer. Und dann haben wir wirklich, ich habe tatsächlich, glaube ich, 5-6 Jahre davon danach sehr gut gearbeitet. Als DJ, als Tänzer und als Coach.
Das ist auch damals ja auch schon aufgefallen. Du warst der Tänzer von uns allen, der erstmal keine Zeit zum Abhängen hatte. Ist so.
Ist mir auch zum Manko geworden später, aber das ist ein anderes Thema.
Aber du warst derjenige mit einer Internetseite, mit einer Visitenkarte, wo Do It The Right Way drauf stand, der Workshops veranstaltet hat, der die großen damals für die Tänzer, die werden das wissen, die Shit Kings nach Deutschland oder nach Hannover geholt hat.
Mit Nick Wage oder zusammen, muss ich da leider sagen.
Okay, Alter, Nick Wage. Genau. Grüße an Nick Wage, Grüße an Wire Kitchen in Düsseldorf, ne?
Ja.
Genau. Alter, mit denen müssen wir auch nochmal eine Folge machen, Alter, hätte ich auch mal Bock zu, Alter.
Der Champ, ey, das ist der Beste.
Den schreibe ich gleich eine Nachricht, wenn wir hier fertig sind. Das ist ja auch so eine interessante Geschichte. Cool, dass der Name gefallen ist. Genau, worauf war ich hinaus? Du warst halt derjenige, der damals schon eine Internetseite hat, deine Visitenkarte, der einfach präsent war und du warst einfach 3 Schritte höher als alle anderen Tänzer. Gefühlt nicht erreichbar, aber hast halt dein Ding so gemacht. Hast du damals schon, ich will einfach nur ein bisschen da schon mal reingehen, schon damals gedacht, meine Kurse sind voll, die Leute mögen das, was ich mache, meine Workshops sind voll, die Leute mögen auch das, was ich mache. Du hast auch damals aufwendige YouTube-Videos produziert, das hat keiner gemacht so richtig.
Ja.
Wo YouTube noch belächelt worden ist zu der Zeit, wer macht denn da so ein Stuff, ne? Aber du warst halt präsent. Hattest du damals schon den Gedanken, irgendwie mehr daraus zu machen, wie zum Beispiel jetzt deine heutige Tanzschule zu eröffnen, oder war das noch so fern weit weg von dir?
Ich hatte die Idee in meiner Tanzschule eigentlich schon auch mit 14, 15. Ich habe aber ganz, ganz lange unglaublich viel Angst und unglaublich viel Blockaden gehabt, das durchzuziehen. Zum Beispiel, du kannst dich ja sicherlich auch an Darren erinnern, der es einfach total klug gemacht hat, eigentlich während der Popstars-Show schon anzufangen, irgendwie diese Tanzschule aufzubauen. Zu der Zeit habe ich mich das gar nicht getraut. Ich hatte einfach irgendwie diesen Gedanken, pass auf, das passt jetzt nicht rein, das ist irgendwie total nicht das, was es sein soll. Ich habe einfach diesen Schritt mich tatsächlich nicht getraut und war sehr ängstlich. Da ist dieses Thema, wenn du über alles nachdenkst vorher 50 und 60 Mal irgendwie dann die Bremse gewesen. Ich habe es einfach nicht gemacht zu der Zeit. Und ich glaube, dass wenn ich das 2007, 2008 gemacht hätte, wäre das alles viel leichter gewesen, als es dann jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann tatsächlich gemacht habe, irgendwie gemacht hätte. Dementsprechend wäre mir das schon leichter gefallen, ganz klar.
Du hast es aber trotzdem, gut, kommen wir gleich zu, Darren's Dance Gallery, ich erinnere mich auch noch dran, auf der Fahrenwalder, das war damals der Spot, würde ich sagen, für einen ganz kurzen Moment. Und als man da war, war die Hütte voll mit Kids. Alter, die Hütte hat gebrannt, weil die Kinder euch beim Fernsehen gesehen haben und wollen alle von euch tanzen lernen.
Genau.
Alter, hat die Hütte gebrannt, dachte ich mir, meine Fresse. Aber naja, dann hat das irgendwie nicht, hat das nicht ganz durchgezogen.
Hat leider nicht geklappt,
genau. Mein Handy klingelt, Alter, auf einen Eck, ich muss mal ganz kurz hier wegdrücken. Schnauze jetzt hier, so. So, pass auf, genau, aber pass auf, du hattest ja dann einige Jahre später, da hatten wir gemeinsam eine Castingshow. Erstmal vielen Dank, dass du mich in diesen Kreis mitgezogen hast.
Sehr gerne, sehr gerne.
Da muss ich auch dazu sagen, da hatte ich damals richtig Schiss. Du hattest halt gefühlt die Premium-Tänzer Hannovers zusammengewürfelt und mich. Ich war halt der Typ, der den Salto kann.
Du warst zum einen der Typ, der den Salto kann, aber zum anderen warst du auch der Typ, der ganz, ganz viel Connection zwischen uns allen geschaffen hat.
Ja, das
also es geht auch nicht immer nur, ich finde, in so einer Teamzusammenstellung geht es einfach nicht immer nur um das, was am Ende da rauskommt, sondern auch um die Charaktere, die du zusammenbringen musst, damit eventuell ein gutes Gebilde draus wird. So, das war das Ziel. Und du konntest halt tanzen, du konntest Choreografie gut tanzen, du konntest Saitos und du konntest natürlich aber auch einfach gut quatschen und bist ein cooler Typ und es war komplett berechtigt, dass du damit dabei bist.
Vielen Dank nochmal dafür an dieser Stelle, weil das war für mich in meiner Tänzerkarriere ein Punkt, wo ich dachte mir, boah, krass. Gut, wir haben das Jahr davor oder die Jahre davor auch in Amerika getanzt, das war auch schon krass. Aber dass ich dann in Anführungsstrichen mit der Creme de la Creme aus Hannover zusammen im Team tanzen kann, das war schon für mich schon ein Wow. Ja. Wirklich ein großes Wow. Hat mich gut gepusht und motiviert. Also vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Stelle
nochmal.
Aber kein Dank. Hast du verdient.
Okay. jedenfalls hast du aber damals, wir spulen die Zeit nochmal da zurück, das war 2012 oder 13, genau, und auch 12 hast du mich im Feuerwerk der Turmkunst mit unterstützt, mich dort reinzuholen. Ne? Mhm. Bitte Heidi, vielen Dank. So, aber jetzt genug der Dankesworte. Du hast in dem Jahr deine eigene Tanzschule aufgemacht. Du hast dann deinen Mut zusammengekratzt und hast während, ich weiß es gar nicht mehr, war das nach der, nee, es war genau nach der Staffel, nach der Got to Dance Staffel, League of Gentlemen, hast du die Tanzschule geöffnet, richtig?
Richtig, mit dem Grund dahinter, dass ich das besser mache, was ich bei Popstars damals nicht gemacht habe.
Genau, wie hat das funktioniert?
Also
ich meine, der Hype war ja, also ich habe der Hype war ja kurzzeitig bei uns ja auch stark da. Wir hatten einfach ein cooles Produkt. 8 Boys, verschiedenste Menschentypen in Anzügen, die zu Hip-Hop tanzen. Das hat auf jeden Fall, Instagram war 2013 auch noch gefühlt ein unbeschriebenes Blatt. Mhm. Facebook war noch voll in. Da ging ja eigentlich schon einiges ab, relativ schnell. Mhm. Deswegen hast du wahrscheinlich auch damit gepokert, okay, let's go, den Hype nehmen wir mit und machen jetzt hier in, warte mal, warum überhaupt Braunschweig? In Braunschweig eine Tanzschule auf.
Okay, so viele Fragen auf einmal, pass auf. Braunschweig, weil ich in Braunschweig schon unterrichtet habe, eine längere Zeit, weil ich natürlich als Tänzer auch dafür sorgen musste, dass ich nebenbei mein tägliches Brot irgendwie verdiene, neben den ganzen Jobs draußen, habe ich immer dafür gesorgt, dass ich in der Woche, wenn ich nicht reise, auf jeden Fall immer Jobs habe, in denen ich unterrichten, weil das Unterrichten immer meine primäre Nummer eins war. Und dann bin ich einfach in Braunschweig mit so vielen netten Menschen zusammengekommen und dort mit öfter über so viele Diskrepanzen in der Tanzschule, in der ich unterrichtet habe, irgendwann auf die Entscheidung gekommen, ich will eine Tanzschule jetzt aufmachen. Das war auch einfach was im Privaten dann vorgefallen ist, was ich unbedingt machen musste, dass wir, meine Familie, also der enge Kreis, meine Frau und ich, wir uns irgendwie fangen können. Und das war so die Hauptentscheidung, warum ich das dann in dem Moment gemacht habe. Gar nicht so sehr Got to Dance, sondern eigentlich mehr, wir haben so einen Schnitt bei uns im Leben, einen Schnitt gehabt, den mussten wir unbedingt bekämpfen und das war ein Weg dahin. Deswegen ist die Tanzschule dann so schnell aufgegangen. Und natürlich war Got to Dance dann halbwegs parallel und das war ein kleiner Boom am Anfang, aber das hat es im Prinzip nicht unbedingt leichter gemacht, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass auch dadurch, dass ich in Braunschweig schon so lange unterrichtet habe, eh die Leute mich dann schon kannten und wussten, dass ich was kann. Und ich hatte auch schon eine kleine Posse hier, so eine kleine Homie-Gruppe, mit denen ich dann ja begonnen habe. Das waren so 20, 25 Tanzschüler. mit denen ich begonnen habe, mich unterzumieten in so einem Fitnessstudio.
Fitnessstudio.
Genau, und dann ging das anderthalb Jahre, dann wurde das Stück weit größer und von einem Tag irgendwie auf zwei, drei Tage und dann habe ich meine eigenen Räumlichkeiten gesucht. Und ich würde sagen, dass das motivierende Ding da drin war, dass ich einfach schon Leute kannte und dass es einfach einen Einschnitt in meinem Leben gab, der mich nichts anderes hat machen lassen, als das jetzt durchzuziehen.
Ich erinnere mich dran. Ich habe deine Scheiben beklebt. Die Folie klebt heute noch.
Die Folie klebt heute noch.
Falls mein alter Chef das hört, der würde mich hassen. Ich weiß noch, du hast die Folie, ach Gott, ich bin ein Arschloch, aber ich musste dir auch helfen. Ich habe die Folie, diese Milchglasfolie, ich weiß nicht, wie viele Scheiben das waren. Das sind ja schon ein paar bei dir. Ja, das sind einige. Ich weiß nicht, wie viele Meter das sind. Und ich habe, glaube ich, so dir irgendwie 150, 200 Euro abgerechnet. Klar, hat der Chef da eine Rechnung gestellt. Und ich habe, glaube ich, aber... Boah, ich habe so viel Folie mitgenommen, dass ich einfach deine ganze Tanzschule bekleben konnte, weil ich die Kosten so gering wie möglich für dich halten wollte, ja. Habe ich einfach ja das ganze die Folie mitgehen lassen.
Ja, dann kommt der Dank jetzt schon mal zurück von mir, ne?
ja, aber hey, hält heute noch, Sichtschutz ist drauf, ja. Hat Spaß gemacht.
Hast du gute Arbeit geleistet, kannst du mal sehen, ja. Ist nach wie vor zu merken.
Werbetechniker-Skills sind noch da, ne?
Geil, ey.
Verrückt. Ja, pass auf. Was wollte ich noch? Also für alle Leute, die zuhören, dieser Podcast ist relativ Freestyle. Ich habe mir gerade eben, bevor wir angefangen haben, so ein paar kleine Stichpunkte noch aufgeschrieben. Aber sonst passiert hier alles Freestyle. Deswegen stotter ich auch manchmal so viel. Ich habe mir noch notiert eigentlich LOG, also League of Gentlemen. Mhm. Warum? Und wie kam die Idee, acht Jungs in Anzüge zu stecken und ja, Hip-Hop zu tanzen. Und warum nicht so das Klassische, was man sonst kennt, Hip-Hop mit Hip-Hop?
Ich kann mich tatsächlich nicht mehr ganz an die Idee erinnern und auch nicht an das, wie das entstanden ist. Ich bin mir sicher, dass ich mit irgendwem, ich glaube Daniel, durch die Zeit, die wir halt auch für Amerika als Planung hatten, die wir damals durchgezogen haben, haben wir ja auch öfter schon mal so über irgendwelche Sachen gesprochen und dann kam irgendwie das Thema der Show und ich muss irgendwie gedacht haben, okay, komm, lass das machen. Ich habe aber zu der Zeit eh schon sehr Gentleman-like Outfits angehabt, mit denen ich versucht habe. Der Hut, weil ich einfach auch so diese Ära L.A.-Style, Sean Evaristo, Marty Kudelka, David Moore und so damals, oder Nick Wage aus Deutschland. Gerade auch die Justin-Zeit natürlich total miterlebt habe und immer so der Justin, es gab ja immer Diskussionen, Justin Usher, was ist dein Favorite?
Das ist cooler.
Ich war Buhe von denen, die Leute werden mich ausbuhen, aber ich war immer der Justin-Fan.
Ich auch, ganz grob mit Abstand.
Ich glaube tatsächlich, weil das auch erkennbar ist, dass das auch so einer ist, der halt viel so arbeitet und sich diese Sachen erkämpft und macht und damit das funktioniert. Das hat mich inspiriert und auch die Kleidung und seine Konzerte und bum bum bum. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, aber lass uns doch einfach mal acht Leute probieren, das zu machen. Und ich glaube, ich habe zu der Zeit ja auch viel mit einer Agentur irgendwie gearbeitet und habe ja so Jobs vermittelt, ne? Und dann hast du ja auch die ein oder anderen Shows vorher schon mal getanzt und dann sah es halt in Anzügen und sah das teilweise einfach ganz gut aus, was ich choreografiere. Und das habe ich dann einfach als Anlass genommen und ich glaube einfach auch in Gesprächen mit euch und den einzelnen Mitgliedern ist das dann so gewachsen, ne?
Also am Anfang, ich weiß noch, wir haben total gekotzt, wie Anzug, so wie, wir müssen den noch selber bezahlen, so, weißt du, was ich meine? Ja. Warum zahlt nicht GDA den, warum zahlt nicht ProSieben diesen Anzug, so dies, das, da sind wir alle zu H&M, haben uns diesen beigen Anzug da geholt.
Den ich immer noch trage.
Krass, ich hab den gar nicht mehr.
Ich feier den, das ist der beste Anzug, den ich je hatte.
Gibt's ein cooles Interview zu, auf jeden Fall. ich weiß gar nicht, ob es online ist. Falls es online ist, packe ich es auch online in den Shownotes. Mhm. Aber danach, als ich es gesehen habe, war ich dann auch auf deiner Page. Ich hab's gefressen, ich fand, es war einfach geil, weil auch wir uns abgehoben haben von den anderen. Alleine auch Outfit-technisch. Und dann in der zweiten Show vor allen Dingen haben die uns ja dann auch noch mal da unterstützt mit den Anzügen, dass es noch cooler aussieht mit diesen braunen. Die Schuhe, die hatte ich jetzt gerade letzte Woche auf einer Hochzeit. Und ich trage diese Schuhe, das sind einfach meine absoluten Lieblingsanzugschuhe.
Die Bowling-Schuhe.
Die LOG-Bowling-Schuhe, genau die.
Geile Dinger.
Absolut. Und danach noch mal die Finalshow mit den blauen Anzügen. Einfach, ich habe es einfach gefressen. Deswegen Ja, war geil. War eine geile Zeit. War eine
War eine
geile Zeit.
geile Zeit und auch sehr lehrreich. Ich habe da auch viel gelernt, was so Teams, Teamzusammensetzung betrifft. Und das ja, war sehr lehrreich auch für mich, absolut.
War es für dich, als es zu Ende gegangen ist, das Chapter LOG irgendwie so ein, boah, endlich ist es zu Ende? Oder weil es eine Belastung war? Oder war es eher, ey, scheiße, wir haben verkackt, hier hätte man noch was machen können?
Also wir waren ja tatsächlich am Ende des Tages nicht ganz so erfolgreich, wie wir es uns erhofft hatten, glaube ich. Und das war danach natürlich ein doofes Gefühl für alle und ich glaube, dass es das zu Ende geht, war eine Frage von Resultat und auch Zusammenarbeit vorher, die natürlich, du weißt es selber, auch so ein bisschen schwer war. Ich habe es auch in ein, zwei Podcasts von dir schon vorher gehört, dass so viele schwierige Also nee, so viele starke Charaktere aufeinandertreffen in schwierigen Situationen. Und das kann einfach, wenn man das nicht gelernt hat schon mal oder vorher schon mal durchgemacht hat, dann kann das einfach schwer sein. Und das waren wir alle. Wir waren alle neu in der Konstellation, so wie wir zusammengearbeitet haben.
Ja,
Und es war einfach
vor allen
schwer.
Dingen nachts. Wir haben fast nur nachts trainiert, Alter.
Ja,
Wir
ich
haben
meine,
spät trainiert.
unsere Alltage waren eh hart für alle und dann das on top. Aber so war das Leben halt zu der Zeit. Und ich habe während der ganzen Geschichte schon oft gedacht, boah, schade, dass das nicht so ist, wie man es hätte machen können. Fand es aber trotzdem schade, dass es dann tatsächlich zu Ende gegangen ist. Weil ich meine, wir haben trotzdem noch die ein oder anderen Jobs im Nachgang und Events gehabt und eine gute Zeit gehabt, auch mit Heidi, wenn wir uns erinnern, ne? Wo wir dann so turnerisch noch unterwegs waren auf diesen Turngalas und auf der einen oder anderen Galashow. Es war schön und es hat Spaß gemacht, aber tatsächlich ja, ging es zu Ende und das musste man dann akzeptieren.
Real Talk, mir ist das Herz zerrissen. Ich habe gedacht, ich habe die anstrengende Zeit im Training mitgekriegt, vor allen Dingen wegen uns acht Jungs, Unpünktlichkeit, Unregelmäßigkeit im Training. Oder einfach keinen gemeinsamen Trainingstag finden, außer nachts. Und ich habe einfach ein Fenster gesehen, weil ich in der Zeit auch in der Ausbildung war. Ich habe einfach ein Fenster gesehen, boah, Alter, hier geht was. Wenn wir uns richtig jetzt hier anstellen, können wir viele, viele Shows tanzen, weil man hat gesehen, das geht ja auch. Shoutout an DDC an der Stelle. Die
Ja,
waren in der gleichen Staffel und die haben sich
unglaublich.
ein Imperium aufgebaut. Alex, falls du das hörst, Digga, wir müssen einen Podcast machen. Scheiße, Grüße an Alex von DDC. Die haben sich ein Imperium aufgebaut und Real Talk, ich finde nach wie vor, sie sind nicht die krassesten B-Boys, aber sie haben sich einfach geil vermarktet.
Ja.
Einfach absolut geil vermarktet und verkauft und heute haben die, haben einfach ein Imperium. Ich rufe gleich Alex auch nochmal an. Also
Mach
Nico
das.
Rage und Alex von
Nick Wakes und
DDC.
Alex. Ja, DDC.
Und Felice, genau.
Also DDC, ganz klar. Also die habe ich, die check ich des Öfteren einfach ab, auch dadurch, dass ich mich mit Andreas Aguilar sehr oft darüber unterhalte und mit Heidi. Ich bin einfach der Meinung, dass wenn fünf Leute, sechs Leute, egal wie viel es sind, die eine gleiche Sprache sprechen, das gleiche Mindset haben, sowas bewegen können. Und bei uns war es halt tatsächlich einfach so, dass wir zu unterschiedlich waren, zu unterschiedlich gedacht haben und das ist ja, ohne das zu bewerten, nicht gut oder schlecht, wie der ein oder andere denkt. Wir waren einfach viel zu verschieden und kamen aus zu vielen unterschiedlichen Situationen unseres Lebens. Und ich habe vorab, bevor diese Got2Dance-Geschichte kam, ja schon tatsächlich sehr, sehr viel mit dem Thema, wie komme ich in meinem Leben weiter? AKA, arbeite so hart, wie es geht zu der Zeit und mach so viel wie möglich und sei am besten ein kleiner D-Zug, der da so irgendwie lang ballert und nimm alles mit, was kann und was teilweise dann auf der Strecke bleibt, weil jetzt dieses Tempo nicht mitgehen kann, ist dann teilweise auf der Strecke geblieben. Und das war mitunter auch so ein Charakterding von mir. Aber einfach nur, weil ich ein Ziel hatte und viele meine Ziele dann einfach nicht mit mir gehen konnten, wollten und ich da auch ein bisschen zu engstirnig war, vielleicht ein bisschen von meinen Ansprüchen beziehungsweise von meinen Ideen runterzugehen. Aber das meine ich auch mit, zwar sehr learning-orientiert, ne? Jetzt würde ich, glaube ich, auch vieles sehr anders machen.
Ich weiß noch, als wir gestartet haben, ich glaube, als wir beim ersten Casting waren oder ich weiß nicht, ob es beim zweiten war. Nee, es war beim ersten, es war bevor wir getanzt haben, da hattest du eine Sache gesagt, die ist mir in meinem Kopf einfach eingebrannt. Wenn wir ins Fernsehen gehen, gibt es nur zwei Sachen. Entweder absolut Entertainment oder Emotion. Alles andere lässt sich nicht verkaufen. Das ist mir einfach immer im Kopf hängen geblieben. Entweder müssen wir Emotionen verkaufen und das vertanzen oder halt Entertainment.
Ja.
Und alles andere drumherum ist nice to have, aber bringt nichts.
Ja, ich bin halt der, und, darf ich da kurz einspringen?
Ja, klar, natürlich.
Weil du hast vollkommen recht, weil ich bin auch der Meinung, dass, also im Fernsehen ist es ja teilweise so, dass du dort nicht über Qualität sprichst.
Nee.
So, also du hast unglaublich viele gute Tänzer und Tänzerinnen, aber sie werden niemals im Fernsehen oder im TV das zeigen können, was sie tatsächlich können, weil dort einfach eine ganz große Breite an Menschen angesprochen wird, die Tanz eventuell nicht verstehen, sondern nur von dem Punkt Emotionen und Energie und Entertainment angesprochen werden. Die verstehen ja gar nicht, was wir da machen. Und wir wollten zu viel von dem, was wir können, zeigen, haben aber zu wenig über das Thema Performance und Entertainment nachgedacht. Und das ist begleitet mich bis heute in dem, was ich mache. Ich bin zu ganz oft in ganz vielen Situationen noch immer auch von mir aus selber so sehr in, ich will so gut wie möglich meine Arbeit machen. Dabei reicht eventuell schon mein normaler Alltagsleistung für die breite Masse. Aber ich bin auch, leider Gottes ist es auch viel in Deutschland so, dass eben Qualität nicht für alle da ist, sondern auch nicht von allen verstanden wird, gerade im Tanz.
Unterschreibe ich.
Ne?
Unterschreibe ich.
Das war dann irgendwie auch so das Punkt, der Punkt, wo wir dann auch selber mit uns gehadert sind und ja, mein Gott. Aber es ist einfach, wie es ist und das Leben ging danach weiter.
So ist es. So ist es.
Und auch für dich ja sehr gut, wie du siehst. Also.
Ja, ich auch sehr lehrreich, wie du auch schon gesagt hast, super lehrreich. Ich würde auch vieles anders machen, wenn ich die Zeit zurückdrehen würde. Aber man muss, glaube ich, einfach seine Erfahrung machen und damit es akzeptieren und weitermachen. Ne? Alles andere wäre Kacke.
Richtig.
Aber ich glaube, das ganze Thema angefangen, weil ich gesagt habe, das hat mir das Herz zerrissen, als das Thema vorbei war.
Ja, verstehe ich.
Pass auf, lass uns nochmal ein anderes Chapter nochmal kurz anschlagen, bevor wir hier zum Ende kommen. Und zwar ist es, wir haben eigentlich noch so viele Themen. Ich hab mir aufgeschrieben, unser gemeinsames, eigentlich ist das nicht der Rede wert, aber es ist eigentlich ein lustiger Fun-Fact. Deadlift, die Soest. Wir waren in Berlin mit dem Feuerwerk der Turnkunst und dann meinst du, komm, wir fahren mal zu Deadlift in die Tanzschule und lernst ihn mal kennen und dann fahren wir da hin. Wir kommen da rein, ich komme erstmal rein. Das erste, was mich begrüßt, ist ein Riesenbild von ihm selber mit der Augenbraue hochgezogen. Und dann kam halt und Reiki Pikey, na, was geht, altes Haus, so, weißt du. Das ist auch irgendwie in meinem Kopf hängen geblieben. Ist jetzt vielleicht für den Zuhörer nicht so interessant, aber es ist einfach in meinem Kopf hängen geblieben, dass wir weil man die halt aus dem Fernsehen kannte, als den Coach. Das gemeinsame erste Treffen war einfach super kurios und lustig. Aber welches Chapter ich eigentlich wollte, ist das Thema, für die Leute, die es nicht wissen oder auch nicht aus der Tanzbubble kommen, Reik veranstaltet seit 2012. Ich würde sagen, heute, vor allen Dingen dieses Jahr, mit ganz großem Abstand, eins der krassesten Tanzevents in Deutschland, wenn nicht sogar auch Europa. Und das nennt sich Finals. Und ich glaube, die Idee ist geboren, korrigiere mich, falls ich da falsch liege, wir haben gemeinsam in Amerika getanzt, beim Body Rock, welches sowas wie die Champions League fürs Tanzen ist in Amerika. Und da haben wir gesehen, als Deutsche, wie krass die Tanzevents dort sind. Die haben ein schönes, großes Theater, da gibt es eine richtige Theaterbühne, da ist Licht, die Türen sind geschlossen, das Publikum, was da ist, das schaut auch wirklich zu. Und im Gegensatz in Deutschland war es zu der Zeit noch, alle sind in einer Turnhalle, Gäste, Tänzer, da ist einfach wie ein Bahnhof, so ein Bahnhofsverkehr, da guckt ja keiner so richtig, klar, die Leute gucken auch zu, aber es ist halt so ein Bahnhofsvibe. Und in Amerika gab es halt nicht diesen Bahnhofsvibe, da gab es halt dieses einfach, Leute, wir sind auf der Bühne, jetzt wird die Fresse gehalten, jetzt wird zugeschaut und dann wird applaudiert oder geschrien, wenn was wirklich gut ist. Und das wollten wir oder du auch nach Deutschland bringen. Und es gab, klar, es gab noch Showtime einmal davor, in Hannover, im EGI, was schon die Ansätze hatte. Und dann haben wir gemeinsam ja 2012 Finals gehostet, organisiert. Und das war im ersten Jahr im EGI, oder das war die ersten 7 oder 8 Jahre im EGI, im Theater am EGI für die Leute. Wie viele Leute passen rein? 1.500? 1.600?
1.100,
okay. Und dieses Jahr hast du ja richtig reingeschissen und bist nach Braunschweig in die Volkswagen Arena gegangen, wo, einfach mal absolutes Upgrade. Und jetzt, um die Frage zu stellen, was Vielleicht denke ich, glaube ich, schon ein bisschen vorweggenommen. Was hat dich motiviert, sowas nach Deutschland zu bringen? Und was motiviert dich, das jetzt immer größer zu machen?
Also du hast es schon richtig gesagt, Finals also ist total inspiriert aufgrund einer Reise, die wir beide zusammen gemacht haben und das, was wir dort erfahren haben. Du hast aber auch so ein bisschen beschrieben, was dich so beeindruckt hat. Und was mich beeindruckt hat und was mich vor allen Dingen dafür motiviert hat, das zu machen, war, wie man dort mit den Tänzerinnen und Tänzern umgegangen ist.
Ja.
Also wir hatten hier Competitions in Deutschland, wo du hinfährst und bist einer von 2000 Leuten, die da auf der Bühne tanzen. Jeder kriegt einen Pokal in irgendeiner Kategorie und jeder ist deutscher Meister in irgendeinem Punkt. Und ich war am Ende des Tages total davon, ich habe das lange getanzt und total davon enttäuscht, dass es einfach so wenig Wertschätzung für den Akteur selber gibt und oder die Akteurin. Und dann habe ich mir als Ziel gesetzt, das kann ich so nicht stehen lassen. Wir wurden dort in Amerika einfach an der Tür empfangen. Nett und freundlich, es wurde sich darum gekümmert, dass wir irgendwie vom Flughafen, weil wir einfach nicht wussten, wie wir wohin, dann wurden wir ein Telefon naht, wurden wir irgendwie geleitet und wurden dann mit einem Bus abgeholt, also es wurde uns einfach geholfen, wenn wir Schwierigkeiten hatten und wir hatten einfach direkte Ansprechpartner und das war einfach für mich total wegweisend für, dass ich das gerne hier in Deutschland auch machen wollen würde. Und dann sind wir beide einfach total oft auch zu der Zeit zusammen gewesen, hatten total tolle Zeit zusammen und haben dann wirklich auch sehr fleißig, wie ich fand, und sehr mutig diese Idee da ins Leben gerufen, weil damals war die Finals und die EGI-Bühne ja schon ein totales Risiko für mich und für die Art und Weise, sowas zu organisieren, weil wenn man sich da überlegt, was das am Ende des Tages im EGI kostet, ist das für jemanden, der so Freiberufler war, schon eine Hausnummer zu der Zeit. Und das hat mich sehr motiviert, dass ich das so gut wie möglich mache und dann haben wir einfach alles da reingesetzt, dass eben Abläufe rund um das Thema, wie behandle ich die Tänzerin vor Ort, was bekommen die, wie werden die von A nach B gebracht und ne, das wollte ich immer von Jahr zu Jahr einfach ein Stück weit besser machen und das gelingt einem nicht immer, aber das ist das die absolute Zielgebung für Finals. Wir wollten halt immer das Geld in gute Technik und gutes Licht investieren. Wir geben unglaublich viel dafür aus, dass überhaupt Licht und Ton da auf dieser Bühne so in der Form möglich ist. Auch wir versuchen vorab so viel wie möglich zu kommunizieren, dass das, was wir dann auch irgendwie den Tänzerinnen zur Verfügung stellen auf der Bühne, von den Tänzern selber und Tänzerinnen selber gut geplant werden können. Die kriegen so Lightsheets, da können die alles eintragen und dann wird das auch am Ende des Tages so umgesetzt, wie sie das aufgeschrieben haben. Und all diese Sachen gibt es halt sonst einfach in der Competition-Szene nicht, in der Choreografie-Competition-Szene einfach nicht. Und das habe ich dann Stück für Stück zusammen gemacht und jetzt, warum ich das so groß gemacht habe, war einfach der Grund, dass ich durch Corona einfach gedacht habe, okay, wir haben jetzt 3 Jahre lang Pause gehabt und meine Tanzschule ist hier in Braunschweig und ich musste mich immer natürlich für Finals dann jahrelang so ein bisschen zerreißen, ne? Immer Hannover hin und her und ich habe einfach gedacht, okay, ich muss größer werden, was gibt es für mehr, weil wir waren so jahrelang, 6 Jahre lang immer ausverkauft. Und wenn du dann irgendwann Wachstum bremst, wäre es halt total schade gewesen und ich dachte, okay, wir müssen jetzt weiter wachsen, lass es uns größer werden machen lassen, mit der Zielgebung Europas, eventuell auch weltweit einfach die geilste Competition auf die Beine zu stellen in dem Bereich für Choreografie tanzen und das ist einfach mein Ziel. Ich will, dass wir mit Finals etwas erreichen, was es halt einfach in Deutschland und Europa noch nicht gibt, nämlich, dass wir auch die Überseegruppen und die Gruppen aus Asien und einfach zu uns holen, damit wir auf diesem Level competen können. Weil unser Problem in Europa ist, dass wir, oder gerade auch in Deutschland ist, dass wir von der Qualität der Teams zwar für unsere Verhältnisse schon immer sehr gut sind, wenn du dann aber nach außen gefahren bist zu Body Rock, hast du auf die Schnauze gekriegt. Und ich finde, wenn man halt mit denen mitspielen will, und sich nicht jedes Team in Deutschland das leisten kann, da rauszufahren, dann holen wir sie einfach hierher. Und das ist mein langfristiges Ziel. Ich will, dass die Deutschen und die Europäer mit den anderen competen können in dem Feld, damit man das Level allgemein viel, viel höher holen kann. Und dafür brauchte ich einfach eine größere Location, eine bessere Bühne, ein größeres Licht, weil wir dieses Jahr total die Probleme hatten, weil wir natürlich uns neu einrichten müssen auf so eine komplett riesen Arena, die komplett leer ist, ne? Dass da Schwierigkeiten irgendwie entstehen, war klar, aber damit müssen wir jetzt lernen und umgehen und haben wir auch. Und wir gucken einfach, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren, einfach das zusammenzubringen, so wie wir es so vorstellen.
Ich kann dir aus Tänzersicht von mir sagen, von dieses Jahr, du hast den Vogel abgeschossen, das war schon anders heftig.
Das hört sich gut an.
Das war schon anders heftig. Also für jeder, der ja vielleicht auch nicht aus der Tanzszene kommt, aber einfach mal Bock hat, ein geiles Tanzevent oder jemand, der den Podcast hört und mal einfach wirklich mal entertained werden möchte, on stage in einem Programm, was auch jetzt komplett überschaubar ist, lass mich lügen, irgendwie so um die 3 Stunden oder sowas, wo die verschiedensten Tanzstile sind, dann kommt doch nächstes Jahr im Mai oder im Juni wahrscheinlich.
27.05.
Am 27. Mai nach Braunschweig in die Volkswagen Arena. Und da werde sicherlich ich auch auf der Bühne stehen mit meinem geliebten Team Who Cares. Und lasst euch mal entertainen, weil es einfach geil ist und es einfach gut für die Seele ist, sowas zuzuschauen und einfach diese Energie da mal zu spüren, ist einfach next level. Muss man mal ehrlich mal so sagen.
Dann drücken wir die Daumen, dass das so funktioniert. Ich bin auch voll, voller guter Dinge.
Ich habe gerade schon so Werbung gemacht. Gibt es schon Tickets?
Gibt schon Tickets, ja klar.
Okay, ich packe den Ticketlink auch nochmal in den Shownotes rein. Und falls ihr Fragen dazu habt, packe ich auch nochmal in den Shownotes rein. Ein Video. Es gibt einen Highlight-Film, der hat Agi gemacht, ne?
Genau, aber wir machen, genau, wir sind jetzt auch in der Vorbereitung. Wir starten nächste Woche komplett mit so den ersten Vorbereitungen
für
32.
Genau. Der Podcast kommt leider schon vorher online. Der kommt am Sonntag schon online.
Kein Problem.
Okay, pass auf. Dann würde ich jetzt langsam zum Ende kommen und habe aber noch eine Frage, die finde ich super wichtig. Da du ein Mensch bist, der einfach durchzieht, ja, du hast Finals, du hast deine Tanzschule, du hast deine Agentur, was? Ah nee, warte kurz, bevor ich die Frage stelle. Alle Leute, die bis hierhin gehört haben, ganz klar, Raik und mich abonnieren und ihr schickt uns, ganz am Anfang haben wir gesagt, schickt uns, welches Emoji sollten die uns schicken? Nee, die sollten uns ein Foto von dir schicken, genau. Aber die Leute, die bis jetzt Minute 52 gehört haben, schicken uns ein Emoji von, lass uns mal kurz ein Emoji ausdenken, von diese Fingernägel, diese Fingernägel, die gerade Lack drauf kriegen, das ist dieses On-Fleek-Emoji. Jeder kennt das, wenn ihr Fingernägel eingibt oder Nails, ist dieses Nails-Emoji. Ihr schickt Raik oder mir oder uns beiden dieses Nail-Emoji, dann wissen wir, dass ihr diese Podcast-Folge bis fast ganz zum Schluss gehört habt. Und jetzt nochmal, ne? Das ist schon wirklich fleißig. Aber jetzt kommt nochmal eine Frage, die einfach, glaube ich, ganz den einen oder anderen Zuhörer gut tut. Ich hatte das nämlich gerade auch im letzten Podcast, mein letzter Podcast ging um meine Top-Learnings aus meiner Selbstständigkeit. Und da habe ich echt viel Feedback bekommen und das hat mich natürlich auch motiviert, da mehr auf dieses Thema vielleicht mal rumzuhacken. Mhm. Und zwar jetzt die Frage, Gott, habe ich jetzt angeteasert, Alter, als wenn jetzt irgendwie die Frage der Fragen kommt, aber die ist ganz simpel. Was würdest du einem jungen oder alten Menschen für einen Tipp mitgeben, wenn er in die Selbstständigkeit geht oder überlegt, in die Selbstständigkeit zu gehen? Hast du irgendwie so ein Top-Learning, was du sagst, boah, Alter, achte mal bitte darauf, bevor du das machst?
Ja, also mein Top-Learning, woran ich mich auch immer noch sehr, sehr ausprobiere und sehr viel übe, ist das Thema der Umsetzung. Mhm. Weil die größte Problematik ist eigentlich nur die, dass du eine Idee hast und dann zu lange darüber nachdenkst, bis du sie umsetzt. Und dieser Moment zwischen Ideenfindung und zwischen Ziel oder Zielfindung oder zwischen Inspiration, die du erlebst, bis hin zur Entscheidung, wird oft durch äußere Einflüsse beeinflusst. Da kommt irgendwer, der lenkt dich ab, oder spricht dir rein oder du erzählst es aus Versehen jemandem, bevor du es eigentlich machst, und haderst dann, weil irgendwelche Sachen dahin gehen. Und dieses so wie man sich das vorstellt, es direkt so zu machen, no matter what und egal welche Einflüsse dagegen sprechen, es einfach durchzuziehen, wie deine Vorstellungen sind, ist eine Fähigkeit, die ich bei ganz vielen anderen Unternehmern, die ich kennenlerne, oder beispielsweise habe ich jetzt einen ganz, ganz tollen Unternehmer hier aus Braunschweig kennengelernt. Support geht raus, Andreas Sander von Cosatec hier, wo man das einfach erkennt, dass es einfach keine Kompromisse in dem Fall gibt. Ich bin aber natürlich, also das ist das Learning, ne? Mach keine Kompromisse in deiner Zielgebung, in dem, was du dir vorstellst, und zieh einfach durch und versuch es sofort umzusetzen. Lass dir nicht zu viel Zeit, weil jede Zeit gibt einfach die Möglichkeit zum Nachdenken und jeder Gedanke zu viel schiebt das Ziel weiter weg. So, das ist das Hauptlearning, aber die Schwierigkeit ist einfach auch bei uns Tänzerinnen und Tänzern, dass wir auf der einen Seite Künstler sind und Artist sind, oder also Künstler sind oder Künstlerin, und auf der anderen Seite und ich jetzt beispielsweise Unternehmer bin. Und das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Felder zu denken. Ja. Und ich bewege mich genau dazwischen. Und dieses Dazwischen ist auch so eine Phase von nicht ganz entscheiden, wofür man brennt. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, in der man herausfinden muss, wo man steht. Steht man auf der einen Seite, ist man der oder der Charakter oder ist man irgendwo zwischen? Und dann fängt man an zu beobachten. Und wenn du herausgefunden hast, was dein Ziel ist, einfach wirklich sofort anfangen, umsetzen und trotzdem und die machen. Ganze Zeit fühlen, in welchen Sphären du dich so bewegst.
Unterschreibe ich auch komplett so. Ich habe mich genau mich da wieder gesehen, gerade wo du auch gerade darüber gesprochen hast, zwei Seiten. Ich war auf der einen Seite immer der Tänzer und wollte immer Shows machen und wollte als Tänzer noch mehr durchstarten. Mhm. Zur anderen Seite hatte ich eine Firma und bin auf beiden Wegen nicht so richtig vorangekommen. Also bin auf beiden vorangekommen, aber nicht so richtig. Und dann habe ich mich entschieden, vielleicht mal mehr Fokus auf einer Seite zu machen. Auf einmal läuft der Shit.
Ja.
Und genau, dieses hier, hätte, Fahrradkette, wenn und aber, der hat gesagt und der kennt den und ich muss mich mit denen absprechen.
Genau.
Das ist so nervig und hält nur auf, deswegen auch, feiere ich hardcore.
Ja, Entscheidungsfindung ist einfach alles.
Also. Genau. Ja. Okay, Raik, dann würde ich sagen, das ist, it's a rap, würden wir sagen, würden wir ein Video drehen, ein LOG-Tanz-Video, it's a rap. Ich danke dir vielmals für diese Zeit. Das ist jetzt echt eine lange Folge wieder geworden. Wir sind fast bei einer Stunde. Und ich bin mir sicher, wir sollten noch mal eine Folge machen über irgendein Thema. Wir haben einfach noch zu viele Stories, die wir ja teilen können. Ist es eigentlich dein erster Podcast?
Es ist mein erster Podcast, ja.
Nein! Geil!
Du bist der Erste.
Geil! Das höre ich öfters. aber im Podcast-Thema, Leute. cool, das freut mich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier wirklich eine Welle schlägt mit meinen Podcast-Gästen, dass es bei denen immer, ja, ich der Erste mit denen bin.
Ja, du, sehr gerne vor allen Dingen. Also du, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
Ja, mega. Mir macht das mega viel Spaß und ich hätte auch nicht gedacht, also ich kann es auch dir ans Herz legen, wenn du noch Zeit findest, starte einen Podcast. Alter, das ist krass, Alter, was da für ein Reach ist. Und dass diese Audiospur einfach, die wird einfach komplett unterschätzt nach wie vor. Und da geht was, Leute, da geht was.
Da geht was.
Okay, also abschließendes Wort, da geht was, machen. Vielen Dank, Raik. Und vielen Dank, Raik.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Steven, und viel Erfolg weiterhin in dem, was du tust. Du bist ein Bombentyp.
Da war ich. Dankeschön.
Danke dir, ciao.